Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.
Hi, ich bin Nico.
Hi, ich bin Chrissy.
Ja, und willkommen zu Schatten und Skandale Folge 3. Also wir haben uns ja in Folge 0 quasi ein bisschen vorgestellt, kurz erzählt, was so Ziel dieses Podcasts ist, was das Konzept ist, wer wir sind und dann gleich im Anschluss gleichzeitig ja die ersten zwei Folgen hochgeladen zum Thema Anfang. Einen True Crime Fall zum Thema, wie ist dieser True Crime Hype losgegangen, und einen Skandalfall zum Thema Edward Snowden oder für mich die Anfänge des modernen Datenschutzes quasi.
Nochmal reinhören, würde ich sagen.
Genau, auf jeden Fall. Ja, und jetzt ist Chrissy heute mit ihrem ersten Skandalfall dran, und zwar zum Thema
Sommernachtstraum.
Sommernachtstraum. Ich bin sehr gespannt. Chrissys erster Skandal.
Ja, ich bin auch hyped.
Ja, dann erzähl mal.
Also vielleicht vorab. Ich habe ja vor 2 Wochen euch versprochen, dir versprochen, vielleicht einen lustigen, bisschen leichten Skandal mitzubringen, und ich glaube, das habe ich auch geschafft.
Ja, genau, da habe ich mich ja gewundert, wie du einen lustigen Skandal zustande bringen willst.
Kein Problem, ich habe es gemacht, ihr werdet ihn jetzt hören. Trotzdem muss ich auch sagen, mein Skandal heute ist für tausende Menschen kein Sommernachtstraum, sondern eher ein Sommernachtsalbtraum geworden. Ich habe den größten Skandal der jüngeren Festivalgeschichte mitgebracht. Heute geht's ums Fyre Festival.
Okay, sagt mir jetzt persönlich eher weniger, Fyre Festival.
Oh, ich wollte gerade sagen, dass viele bestimmt schon mal vom Fyre Festival gehört haben.
Bestimmt, aber ich bin auch kein Festivalgänger. Also ich beschäftige mich damit eh nicht so sehr, deswegen, ja.
Unter anderem hat nämlich Netflix eine Doku über dieses Desaster gemacht. Trotzdem ist noch mal in den letzten Wochen einiges passiert, was diesen Skandal noch bizarrer und verrückter macht. Deshalb, auch wenn ihr diese Doku gesehen habt, ihr lernt heute was Neues. Jetzt hast du die Frage mir schon weggenommen. Ich wollte dich an dieser Stelle fragen, ob du schon mal was vom Fyre Festival gehört hast.
Ja, Entschuldigung. Nein, tatsächlich nicht. Aber wie gesagt, also ich bin noch nie auf einem Festival gewesen, weil ich, glaube ich, nicht so der Typ dafür bin, irgendwie im Zelt zu schlafen oder so, das kann ich nicht so. Ich brauche mein Bett, deswegen, ich gehe dann auch lieber auf Konzerte oder sowas. Ja. Deswegen bin ich da aus dem Festival-Game vorher raus und gespannt, was Neues zu lernen.
Ja, okay, das freut mich. Auf jeden Fall hat das Fyre Festival Ende April, Anfang Juni 2017 auf den Bahamas stattgefunden. Die Organisatoren haben vom größten Event der Dekade gesprochen, und sie wollten noch exklusiver als das Coachella werden. Es sollte also einfach eine legendäre Party werden. Bevor wir aber weiter über das Fyre Festival sprechen, möchte ich dir bzw. euch erstmal den Hauptorganisator vorstellen, und zwar Billy McFarland. Billy McFarland heißt eigentlich William McFarland. Er ist 1991 geboren und in New Jersey aufgewachsen, genauer gesagt in Short Hills. Das ist die reichste Stadt in den USA. Laut einer Analyse des Time Magazins gibt's da den höchsten Anteil an Haushalten im Jahr 2014, die in einem Jahr über $150.000 verdienen.
Stark.
Nicht schlecht, gell? Ja. Ja, und seine Eltern verdienen auch recht gut. Sie arbeiten beide in der Immobilienbranche. Und Mutter und Vater sind natürlich auch sehr stolz auf ihren Sohn. Sie nennen ihn ein Wunderkind. Und er soll auch schon viel früher als alle anderen Kinder in seinem Alter laufen und sprechen gelernt haben.
Klingt nach einem sehr schlauen Typ, ja.
Oder?
Ja.
Genau. Er geht natürlich auf eine Privatschule, die $40.000 im Jahr kostet. Er ist unter anderem Klassenbester in Mathe. Mit 13 Jahren gründet er dann auch schon sein erstes Start-up. Er verkauft Speicherplatz an ausländische Server. Willst du mal raten, für was?
Speicherplatz an ausländische Server verkaufen? Mhm. Ja, irgendwie Geldwäsche oder sowas? Geht das damit?
Ich weiß nicht, ich bin nicht so in diesem Game drin, aber für Pornos.
Mm, schön, ja, das wäre dann der nächste Guess gewesen, ja.
Ja, um das nochmal richtig klarzustellen, ne? aus seinem Kinderzimmer heraus baut er jetzt seine erste eigene Firma auf und das tatsächlich auch gut, denn irgendwann stellt er sogar 3 Leute in Indien an, zahlt denen dann auch ganz normal Gehalt und am Telefon gibt er sich die ganze Zeit als Erwachsener aus.
Wie alt war er?
13.
13, okay.
Was hast du mit 13 so gemacht?
Ja, auf jeden Fall keinen Pornospeicherplatz-Websites-Firma betrieben. Also, was habe ich mit 13 gemacht? Weiß ich nicht. Fußball gespielt wahrscheinlich.
Ist vielleicht auch besser.
Ja, denke ich auch.
Ja. Nachdem er jetzt die Highschool abgeschlossen hat, fängt er ein Studium an der Bucknell University an, bricht sein Studium dann aber schon innerhalb des ersten Jahres wieder ab. Mit 21 Jahren kommt er dann auf eine neue Idee. Und zwar möchte er unbedingt eine der berüchtigten schwarzen American Express Karten. Aber um so eine zu bekommen, muss man pro Jahr mindestens $250.000, also eine Viertelmillion, ausgeben, damit man überhaupt dafür in Frage kommt. Deshalb die Idee von Billy. Er entwirft einfach selbst so eine Black Card. Magnesis, seine neue Idee, ist sozusagen ein kartenbasierter Mitgliedschaftsclub. Wenn du oder ich da jetzt Mitglied werden würden, müssten wir pro Jahr $250 zahlen. Dafür würden wir dann eine Karte eben aus schwarzem Stahl bekommen, die aber eigentlich gar keine richtige Kreditkarte ist. Im Prinzip wird nur dein bereits bestehendes Konto auf diese Karte kopiert.
Und was kann ich dann damit machen? Nix.
Kommt gleich. Okay. Erstes Mal hast du dann hohes Ansehen, wenn du eine schwarze Kreditkarte aus deinem Geldbeutel ziehst.
Ja, natürlich.
In gewissen Kreisen hast du dann besseres Standing. Mir schließt sich das auch nicht ganz, aber ja. Aber jetzt nur mal im Vergleich. Wenn du eine schwarze American Express willst, musst du erst einmal für die Aufschaltung $7.500 zahlen und dann pro Jahr $2.500. Also Magnesis ist dagegen schon ein Schnäppchen. Und was du auch noch bekommst als Mitglied, sind VIP-Zugänge zu Partys, Hotelrabatte oder exklusive Veranstaltungen. Außerdem gab es ein exklusives Clubhaus.
Das finde ich schon besser als eine schwarze Karte.
Für diese Veranstaltungen eben, für die Clubmitglieder, engagiert Billy auch immer wieder Influencer und Stars, darunter auch den Rapper Ja Rule. Falls gerade nicht mehr ganz alle wissen, wer genau Ja Rule ist, dachte ich mir, hören wir doch einmal in einen seiner größten Hits rein. Wie man auch immer zu Ja Rule jetzt steht, auf 2000er Partys.
Ja, gehört's dazu.
Die Tracks sind schon geil, muss ich sagen. Naja, auf jeden Fall haben sich die zwei kennengelernt und von Anfang an auch echt gut verstanden. Und Billy will jetzt auch unbedingt, dass Ja Rule in seinem Unternehmen anfängt. Also wird er Creative Head von Magnesis. Und jetzt bekommst du auch das erste Bild heute. Und zwar von Ja Rule und Billy.
Ja Rule und Billy.
Yes.
Also die beiden sitzen, das sieht aus irgendwie wie in einem Ausschnitt aus einem Video-Interview. Die sitzen an einem sehr schönen Strand. Im Hintergrund ist ein bisschen Wasser, Wetter ist schön. Ja Rule, ja, oberkörperfrei, mit einer Goldkette um den Hals und einer Sonnenbrille. Sieht aus, als ob er gerade irgendwie was rappt oder sagt. Also der hat da so eine Handbewegung, so eine rapper-typische Handbewegung eben.
Ja.
Und Billy sieht daneben ein bisschen, ja, high aus, wenn ich ehrlich bin. Also, der grinst so ein bisschen dümmlich in die Kamera. Der hat ein weißes T-Shirt an, schwarze Cap. Und ja, die beiden sehen aus, als ob sie ihr Leben genießen würden, sage ich jetzt mal.
Ja, die verreisen gerne zusammen und lassen sich's gut gehen. Ich finde, Billy schaut so typisch aus wie so ein weißes Rich Kid, irgendwie so ein bisschen so mit Bierbauch
Ja.
Genau. Aber was du meinst mit der schaut high aus, ich habe mir einige Interviews von ihm angeschaut und es wirkt irgendwie immer so. Wir hören auch später, wie er redet. Ich habe ein paar Töne mitgebracht und das trifft es wahrscheinlich ganz gut.
Ja.
Genau, von außen sieht es dann auch tatsächlich so aus, als wäre Magnesis ein voller Erfolg. Billy sagt in Talkshows, dass Magnesis 2016, also 3 Jahre nachdem die Karte auf den Markt gekommen ist, 100.000 aktive Nutzer hat. Später kommt dann aber heraus, wenn dann auch das Fire Festival in einem Desaster endet, dass Magnesis zu Bestzeiten nur, was glaubst du, wie viele aktive Nutzer hatte? Er hat gesagt 100.000.
Ja, wenn man jetzt mal Hälfte? 50.000?
4.000.
Wow, stark.
Ja. Und selbst die sind teils gar nicht happy gewesen. Es trudeln immer mehr schlechte Bewertungen rein, unter anderem auf der Plattform Yelp. Da beschweren sich dann Mitglieder, dass immer wieder Events platzen oder auch die versprochenen Rabatte und Vergünstigungen einfach gar nicht funktionieren.
Das ist schön. Ja. Also wenn man schon so eine Karte hat und Geld ausgibt und alles Mögliche, dass dann die Benefits nicht funktionieren, ist ein bisschen mau.
Ja, gar nicht so geil. Nee. Aber ist auch gar kein Problem, denn Billy hat 2016 eine neue Idee, da ist er jetzt Mitte 20. Er gründet eine neue Firma und zwar Fire Media. Dabei geht es jetzt erstmal noch gar nicht um das Festival, sondern um eine App. So, Nico, du hattest jetzt ja letztens Geburtstag, ne?
Ja.
Wäre das nicht cool gewesen, wenn dein Lieblingsartist da auch aufgetreten wäre?
Ja, hätte was. Also das wäre mal was anderes.
Ja, sag mal, wen hättest du gerne auf der Party gehabt?
Puh, Raf Camora wäre schon cool.
Raf Camora, okay. Ja. Über die Fire-App. Hättest du dann Raf Camora prinzipiell buchen können? Die App funktioniert ähnlich wie Tinder. Heißt, du swipest durch Sänger, Bands, Schauspieler und Co., bis du eben deinen Lieblingspromi gefunden hast. Und wenn er dann auch nach rechts swiped, ist das ein Match und du kannst ihn über die App buchen.
Warum sollte er nach rechts swipen? Also habe ich dann auch ein Profil, weil ich denke, der sieht sympathisch aus.
Ja, also wenn er dein Angebot gut findet, dann kann er auch swipen und dann kannst du ihn buchen.
Ja, wild. Ja, klingt kreativ.
Ja, das findet auch eine Investorin, die Billy nämlich findet und die investiert 4 Millionen Dollar in seine App. Von dem Geld mietet er dann erstmal ein Büro in Manhattan, zieht in ein Penthouse und chattet um die Welt und oft eben auch mit Ja Rule. Einmal geht's dann auf die Bahamas, genauer auf Normans Key. Und Normans Key ist auch eine ganz besondere Insel, denn sie war mal die Privatinsel von Pablo Escobar. Also dem wohl bekanntesten Drogenbaron überhaupt.
Ja.
Auf Normans Key war bis 1982 das Hauptquartier für den Drogenschmuggel des kolumbianischen Medellin-Kartells. Und einen Abend, als die zwei dann an einer Strandbar sitzen und trinken, kommt Billy auf die Idee, eine Art Fire-Headquarter auf den Bahamas zu errichten. Und um die Fire-App zu promoten, möchte er außerdem ein Live-Event mit Musik, Promis und schönen Menschen veranstalten. Und jetzt kommen wir dann auch endlich zum Fire-Festival. Denn 2 Wochen später fliegen Ja Rule und Billy wieder auf die Bahamas, um dann tatsächlich das Festival zu planen. Und das Fire Festival soll, wie gesagt, super exklusiv und eben glamouröser als das Coachella Festival werden. Unter anderem soll es private Villen, Luxus-Clamping, Yachten zu mieten geben. Außerdem soll ein Sternekoch für die Festivalbesucher das Essen vorbereiten. Es sind Yogakurse und Massagen geplant und natürlich soll es ein krasses Line-up geben.
Klingt erstmal ganz cool.
Gell? Muss man auch gar nicht in einem Zelt schlafen. Kannst du dir eine Privatvilla leisten?
Das würde ich, da würde ich dann auch auf ein Festival gehen, ja.
So, bevor jetzt irgendwas anderes passiert, drehen Billy und sein Team ein Hochglanz-Werbe-Promo-Video. Und allein in dieses Video fließt sehr viel Geld. Denn mit dabei sind die 10 der Top-Supermodels der Welt, unter anderem Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Hailey Bieber. Und jetzt bekommst du nochmal ein Bild, um dir das mal anzugucken.
Mhm. Und das ist jetzt so ein Werbeposter, oder? Oder so ein Bewerbebild?
Also das hat ein Model praktisch gepostet auf ihrer Insta-Seite.
Die Rose Bertram.
Ja, genau.
Ja, sieht nach einer schönen Gesellschaft aus. Also es sind 5, ja, so wie dem Anschein nach Supermodels, auf einer Yacht, schätze ich mal, zu sehen. Im Bikini oder Badeanzug. Genau, in der Caption steht, make sure to get your tickets for Fire Festival. Also ein Promo-Bild wahrscheinlich. Also es sieht natürlich sehr anziehend aus, ne? Sex sells und alles. Also wenn du natürlich 5 Supermodels auf eine Yacht packst in Bikinis und Badeanzügen, gibt schlechteres Marketing.
Und es waren ja sogar 10 insgesamt. Auf dem Bild sind jetzt 5, ja. Genau, aber 10 insgesamt.
Ja, krass. Aber sieht auch teuer aus. Also so von wegen Supermodels zu buchen.
Du sprichst jetzt schon Geld an, das wird später eine riesige Rolle noch spielen. Ja, die Dreharbeiten sind dann eher schon eine einzige große Party. Nahezu alle sind immer betrunken und es gibt praktisch keine Regeln. Ein Mitarbeiter erzählt später, dass Billy am helllichten Tag während der Dreharbeiten einfach komplett besoffen am Strand zum Beispiel eingeschlafen ist.
Cooles Leben, ja.
Ne, kann man machen.
Ja.
Ja, weil da jetzt natürlich 10 Topmodels mit einer großen Reichweite alle an einem Ort Urlaub gemacht bzw. ja gearbeitet haben, ist natürlich auch die Presse sofort drauf angesprungen. Aber auch die Models selbst, wir haben gerade ein Bild gesehen, haben eben Bilder gepostet oder auch Videos. Zum Beispiel haben sie die Mannequin-Challenge gemacht. Mhm. Erinnerst du dich noch
daran? Ich erinnere mich, ja. Also wo die quasi alle so stehen oder stillgestanden sind, wie eben Mannequins, also so Schaufensterpuppen, ja, in unterschiedlichen irgendwie Situationen. Da kann ich mir eben so eine Feier vorstellen.
Ja, genau. Ja. Und eine Kamera fährt so praktisch durch den Raum und niemand bewegt sich. Mhm, ja, genau. Ja. Das Werbevideo schaut dann auch echt krass aus. Ne, man sieht Models, die sich am Strand in der Sonne räkeln, Alkohol trinken, gemeinsam Party machen, auf einer Yacht feiern oder Jetski fahren. Mitte Dezember ist jetzt der Launch Day und Billy will die größte Social-Influencer-Kampagne überhaupt starten. Deshalb haben er und sein Team 400 Influencer, Models, Schauspieler und so weiter gebucht, die alle um genau 17 Uhr gleichzeitig eine orangene Kachel posten. Und in der Caption steht dann nur Join me at Fire Festival.
Boah, auch wieder massig Geld wahrscheinlich. Also
ja,
wenn das da, die 4 Millionen sind, glaube ich, jetzt schon komplett weg, so wie es sich anhört.
Ziel war es nämlich, dass Millionen Menschen auf die Webseite eben vom Fire Festival kommen. Und du hast gerade Geld angesprochen, ne? Zum Beispiel Kendall Jenner soll $250.000 dafür bekommen haben, das Promo-Video eben in ihren sozialen Netzwerken zu teilen.
Krass.
Also dann ist schon mal eine Viertelmillion Dollar weg, ne? Wild, allein für Kendall Jenner.
Wild, dass da auch jemand das so verlangen kann, einfach so diese Reichweite zu haben. Um zu sagen, ja, also ich poste, aber ich will bitte eine Viertelmillion.
Ich habe gelesen, dass sie es gespendet haben soll.
Aha, na dann.
Aber wie genau, weiß ich nicht.
Gespendet an Gucci. Für Handtaschen. Entschuldigung.
Egal, auf dieser Website werden dann verschiedene Fire-Festival-Pakete angeboten. Zum Beispiel war im The Duo Paket ein glamouröses Zelt enthalten, inklusive 2 Tickets, 2 Betten und Rundflüge zwischen Miami und dem Fire Festival. Ticketkäufer konnten aber auch zum Beispiel Privathäuser mieten. Was glaubst du denn, wie teuer war das teuerste Paket?
Das teuerste Paket? Also wahrscheinlich irgendwie mit einer Villa, mit Flug und so. Ja, 500.000?
Warum so hoch?
Weiß ich nicht.
Es ist eine Viertelmillion Dollar und ich finde es sehr viel.
Ja, es ist viel.
Ein Wochenende.
Ich habe jetzt einfach sehr, natürlich ist das viel. Ja, ich habe jetzt einfach hochgepokert. So nach dem Motto, ja gut, der Typ lebt eh in anderen Sphären, also warum nicht?
Ja, also für eine Viertelmillion Dollar auf jeden Fall solltest du dann zum Beispiel eine private Yacht bekommen plus eigenem Koch an Bord.
Erwarte ich aber auch, wenn ich eine Viertelmillion ausgebe, sage ich dir
ehrlich. Du hättest eine 500.000 ausgegeben.
Dann würde ich es auch erwarten. Ich hätte es nicht ausgegeben, aber ich dachte, der Typ ist so extravagant.
Ja.
Warum nicht?
Innerhalb von nur 48 Stunden waren dann auch schon 95% der Tickets ausgebucht. Und man muss schon sagen, das ist schon eine krasse Leistung eigentlich und sehr ungewöhnlich für ein Festival, das davor noch nie stattgefunden hat. Mhm. Das ist ja das erste Mal. Während die Social-Media-Kampagne ja echt ein voller Erfolg ist, gibt es aber immer mehr Probleme. Auf Norman's Key gibt es zum Beispiel für solche Massen an Menschen gar nicht die nötige Infrastruktur für, sagen wir mal, zum Beispiel sanitäre Anlagen. Wir sind jetzt rund einen Monat vor dem Festival und Billy entlässt auch einen Schwung an Leuten, die zu ihm kommen und Kritik an seinen Plänen äußern. Einen Monat vorher.
Das klingt irgendwie wie ein anderer Typ in den USA. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wer, aber.
Okay. Auf jeden Fall. Billy entlässt beispielsweise Keith van der Linde, der schon relativ früh vorgeschlagen hat, tausende Toiletten im Baumarkt zu kaufen. Außerdem hat Keith auch ausgerechnet, dass die Insel viel zu klein für tausende Menschen sei. Und Billy hätte Key vielleicht lieber nicht feuern sollen, denn auf dem Festival gab es dann schlussendlich tatsächlich einfach kaum Toiletten für tausende Menschen.
Mhm. Toll.
Ja, naja.
Die dann Alkohol trinken und wahrscheinlich doch ab und zu dann auf Toilette müssen.
Ja, könnte man sich denken.
Ja.
Naja, doch so langsam häufen sich dann tatsächlich die Probleme. Deshalb engagiert Billy 45 Tage vor dem Festival eine Produktionsfirma. Was ja eigentlich eine gute Idee ist, aber die Firma sagt ihm halt auch, hey, wegen der Kürze der Zeit, 45 Tage, werden die Kosten halt massiv in die Höhe schießen. Nach Berechnungen kommen sie auf, willst du nochmal schätzen oder schätzt du zu hoch?
Boah, ich bin schlecht im Schätzen, wie du gemerkt hast. Boah, keine Ahnung, wie viel sowas kostet in normaler Vorlaufzeit. Gehen wir in die Millionen?
Ja.
5?
38 Millionen Yo. Dollar. Und sie sagen trotzdem, auch wenn du 38 Millionen Dollar zahlst, können wir halt nicht garantieren, dass das alles fertig wird, weil wir haben 45 Tage dafür.
Klar.
Da sind jetzt schon mal extrem hohe Kosten, ne? Hinzu kommt, dass Billy jetzt einen Anfang 20-Jährigen aus seinem Team damit beauftragt, das Line-Up zu buchen. Und der arme Typ ist halt wirklich voll überfordert. Der hat sowas noch nie gemacht. Trotzdem schafft er es, große Namen an den Start zu kriegen, wie zum Beispiel Major Lazer oder Disclosure. Der Grund, weshalb er das aber geschafft hat, ist ganz einfach. Er hat den Künstlern viel zu hohe Gagen geboten, teils das Doppelte, was sie sonst für einen Auftritt bekommen. Die Booking-Kosten liegen bei 4 Millionen Dollar.
Für einen Auftritt auf dem Festival?
Also,
die
Booking-Kosten insgesamt.
Aber trotzdem, also das, die stehen ja immer nur was eine halbe Stunde irgendwie auf der Bühne oder so.
Ja.
Eieiei. Hätte aber irgendwer sich denken können, dass bei der Masse an Aufwand die Planungskosten vielleicht aus dem Ruder laufen. Naja.
Und jetzt auch noch mal kurz zwischendurch, um ein gescheites Musikfestival zu organisieren, sollte man eigentlich mindestens ein Jahr vor dem Festival mit dem Konzept und der Finanzierung starten. Doch das Kernteam vom Fyre Festival hat dafür jetzt gerade einmal 6 bis 8 Wochen.
Stark.
Und das war's noch nicht. Wir erinnern uns, das Festival sollte ja eigentlich auf Norman's Key, der ehemaligen Insel von Pablo Escobar, stattfinden. Ihr müsstet Nikos Blick sehen, er ist entsetzt.
Ja, weil das ist so surreal.
Also wie gesagt, ehemalige Privatinsel von Pablo Escobar, ne? Billy hat seinem Team erzählt, er habe die Insel für 10 Millionen gekauft. Doch das stimmte einfach nicht. Er hat die Insel für 1 Million für den Zeitraum des Festivals gemietet. Und jetzt kommt's. Er hatte zugestimmt, nirgends zu erwähnen, dass die Insel mal in der Hand des Medellin-Kartells war. Denn der tatsächliche Besitzer der Insel wollte das Image von Norman's Key wieder aufpolieren.
Mhm.
Deshalb ist im Mietvertrag auch eine Klausel, in der ganz klar drinsteht, dass der Name Pablo Escobar nicht fallen darf.
Mhm.
Aber schon in den ersten Sekunden des Promo-Videos steht, eine abgelegene Insel, einst im Besitz von Pablo Escobar.
Das wird den Besitzer tatsächlich wahrscheinlich sehr erfreut haben.
Genau, der sieht das Video und für ihn ist komplett klar, dieses Festival wird nicht auf meiner Insel stattfinden und er löst den Vertrag mit Billy auf.
Boah.
Jetzt steht das Fyre Media Team 6 bis 8 Wochen vor dem Festival ohne Location da. Die Angestellten suchen jetzt verzweifelt nach irgendeiner Lösung und nach einigen Besichtigungen finden sie dann auch die Insel Great Exuma. Kommen wir vielleicht erstmal zu den Vorteilen von Great Exuma. Die Insel ist größer und hat auch eine bessere Infrastruktur. Aber das bedeutet natürlich auch, dass es nichts mehr mit einer abgelegenen karibischen Insel zu tun hat, so wie es den Festivalbesuchern versprochen wurde. Hinzu kommt, dass das künftige Festivalgelände auf einem Hügel liegt und ja aktuell eine Baustelle ist, auf der Häuser gebaut werden sollen. Alles ist geteert, aber Billy denkt sich, ach, das geht schon, wir schütten ein bisschen Sand drauf. Und das Gelände liegt auch nicht am Strand, so wie es im Promo-Video gezeigt wird. Ringsherum ist zwar mehr, aber man kommt gar nicht ans Wasser runter, weil da steile Felswände sind. Aber bevor ich weiter beschreibe, bekommst du ein Foto vom Gelände und du kannst ja mal beschreiben.
Ja, also von Strandidylle hat das jetzt nicht mehr viel. Also, verstehe mich nicht falsch, die Umgebung ist schon schön. Also es sind auch irgendwie Palmen zu sehen und eben so weiße Steine, wie man sie von so Urlaubsinseln kennt.
Ja.
Aber der Rest, also es sind auch im Vordergrund 2 große Stoppschilder an so einer Schranke zu sehen. Sehr viel Teer und so Steine. Also es sieht im Prinzip aus wie so eine Baugrube, auf der aber aktuell noch kein Gebäude steht. Irgendwie so circa sieht das aus. Also schönes Wetter, schöne Palmen und sowas, aber sieht aus, als ob der Strand halt irgendwo dahinter wäre und das halt.
Ja, wie gesagt, so da sollten ja Häuser gebaut werden.
Ja.
Aber von Strandidylle, damit hat es jetzt nichts mehr zu tun.
Überhaupt nicht.
Ja, und das Gelände ist halt auch echt relativ gefährlich. Erstens, es ist eine Baustelle praktisch und da sind halt auch diese steilen Felswände. Stell dir einfach vor, betrunkene junge Leute sind dann eben da auf dieser Baustelle und können da ja jederzeit auch hinabstürzen oder sonstiges.
Ja.
Aber das war es immer noch nicht. Das Festival findet nämlich auch genau an dem Wochenende auf Great Exuma statt, an dem das größte Fest auf der Insel jedes Jahr steigt, und zwar die National Regatta. Das ist auf der Insel sowas wie Weihnachten, Super Bowl, you name it.
Mhm.
An diesem einen Wochenende im Jahr sind halt schon immer ein Jahr vorher Hotels, Mietwagen und Co. ausgebucht. Das nächste Problem für Billys Team, die Ticketkäufer konnten ja auch ein Villa-Paket buchen. Sie müssen also für insgesamt 500 Menschen Airbnbs finden. Doch wie gesagt, die sind größtenteils alle ausgebucht. Und als würde das noch nicht reichen, die Hüttenpakete, bei denen die Festivalbesucher in Zelten schlafen, sind überbucht.
Sehr gut.
Im Team wächst jetzt wirklich immer mehr die Panik. Es gibt zu wenig Zelte, sie finden kaum Airbnbs auf der Insel. Und was macht Billy? Er hält Reden, dass er nicht über Probleme reden will, sondern über Lösungen. Außerdem sei das Team eine Familie, die zusammenhalten muss, während, wie gesagt, seine Angestellten kurz vor einem Nervenzusammenbruch sind.
Das klingt nach sehr toxischem Chef, ja, wollte gerade sagen.
Die schlagen ihm jetzt dann aber halt auch vor, beziehungsweise betteln ihn regelrecht an, wenigstens den Influencern abzusagen, die Billy gratis eingeladen hat, weil sie ja nicht mal genügend Unterkünfte für die zahlenden Gäste haben. Doch davon will Billy nichts hören, er ist irgendwie realitätsfern und schiebt die Probleme komplett weg.
Ja, weil gerade dadurch machst du dir ja dann alles kaputt. Also wenn du dann den Influencern absagst mit der Begründung, wir haben nicht genug Zimmer und Betten, dann posten die das und dann geht's bergab.
Ja, aber einfach nichts zu tun ist, glaube ich, auch nicht die Lösung. Vor allem, wir hören gleich, wie es endet.
Ja, überhaupt nicht die Lösung. Also.
So, und es geht weiter. Die Agenturen von den gebuchten Künstlern beschweren sich jetzt, dass die Gagen nicht überwiesen worden sind. Billy hält die Agenturen jetzt aber irgendwie hin und fälscht Belege, dass die Überweisungen schon getätigt wurden, was, surprise, nicht stimmt. Dazu kommt, dass das Team keine glamourösen Zelte findet und deshalb Katastrophenschutzzelte aufbauen, die vom Hurricane Matthew übrig geblieben sind.
Das klingt nach super Glamping.
Ihr habt's euch bestimmt schon alle gedacht, du hast es schon angesprochen, das Geld wird immer knapper. Deshalb bekommen jetzt am 22. April, eine Woche vor dem Festival, alle Ticketkäufer eine Mail, eine Art Reminder, dass sie noch Geld auf ihr Feierkonto laden müssen. Auf dem Festival würden sie dann ein Bändchen mit Chip bekommen, um dann ohne Bargeld bezahlen zu können. In der Mail steht, dass jeder durchschnittlich $3,000 auf seinen Chip geladen hat. Wer aber zusätzlich Aktivitäten buchen oder auch mal einen Tisch reservieren will, sollte mehr Geld draufladen. Nochmal nur ganz kurz, diese Leute haben ja schon tausende Dollar für ihre Tickets ausgegeben und werden jetzt nochmal aufgefordert, nochmal tausende Dollar zu überweisen.
Starke Idee, auf jeden Fall.
Mhm. Festivalbesucher erzählen dann auch später in der Netflix-Doku, dass sie angerufen worden sind, wenn sie noch kein Geld überwiesen hatten und dann regelrecht dazu gedrängt, genötigt worden sind, das jetzt zu machen. Wir sind jetzt 10 Tage vor dem Festival. Rate mal, gibt es für alle Leute eine Unterkunft?
Natürlich nicht.
Nein. 350 Menschen haben einfach keinen Schlafplatz.
350?
Ja.
Ja, okay, das sind zwar viele, aber immerhin.
Und langsam wiederhole ich mich, das war es immer noch nicht. Billy hat unter anderem ja ein Sterneessen und Dinnerpartys versprochen. Tage vor dem Festival streiten sich Billy und der 5-Sterne-Caterer am Telefon über Geld und Billy kündigt ihm.
Billy kündigt ihm?
Ja.
Schlau.
dass beim Festival einfach alles Panne läuft, wenn ich es mal so sage, ne, kommt auch langsam an die Öffentlichkeit. Und auch die Ticketkäufer bekommen das natürlich mit, dass anscheinend nicht alles so rund läuft. Deshalb fragen sie verständlicherweise nach und kommentieren zum Beispiel unter Beiträge, wie es denn aussieht oder fragen, wo und wann ihr Flug startet. Alle negativen Kommentare sind einfach gelöscht worden.
Ja.
Und währenddessen drehen die Mitarbeiter von Billy jetzt wirklich immer mehr am Rad. Zig Baustellen sind offen und es ist einfach nicht genügend Zeit, diese zu lösen. Sie bitten ihn, endlich einzusehen, dass das Festival nicht stattfinden kann oder zumindest verschoben werden muss. Was glaubst du, macht Billy?
Ja, er will ja nicht über Probleme, sondern über Lösungen reden, ne? Also, schätze ich mal, nichts.
Genau, so eine Rede hat er wieder gehalten. Der will weiter durchziehen. Das Problem ist aber auch, er hat halt Millionen in dieses Festival gesteckt, ohne eine Versicherung auch abzuschließen. Also sein ganzes Geld steckt da jetzt halt drin, beziehungsweise das von seinen Investoren. Die nächste Story, die ich jetzt erzählen werde, finde ich besonders krass. Die zeigt irgendwie nochmal, wie sehr Billys Mitarbeiter rein investieren, dass dieses Festival tatsächlich noch stattfinden kann. Mhm. Eine Woche vorher beschlagnahmt nämlich der Zoll 4 Sattelzüge voll Trinkwasser. Und Trinkwasser braucht man einfach, da kann man nicht irgendwie eine andere Lösung herschaffen. Mhm. Für $175.000 hätten sie das Wasser zurückbekommen, aber es ist ja kein Geld mehr da. Also ruft Billy einen seiner engsten Vertrauten, Andy King, an. Der war für Billy immer so eine Art Vaterfigur, Role Model. Und ein paar Wochen vor dem Festival ist er dann auch tatsächlich eingesprungen und hat eine leitende Position übernommen, um diesen Karren irgendwie noch aus der Kacke zu ziehen, praktisch. Auf jeden Fall ruft Billy Andy jetzt an und sagt Folgendes: Andy, we need you to take a big thing for the team. Will you suck dick to fix this water problem?
Was? Hat er das ernst gemeint? Wollt ihr, dass er sich prostituiert?
Ja, kurz. Er fragt Andy, ob er dem Chef des Zollamts einen bläst, um das Trinkwasser zu bekommen.
Nein.
Mhm.
Hat der Zollamtschef das irgendwie angedeutet, dass er das will, oder?
Das weiß ich nicht. Ich habe nur ein Interview mit Andy eben gesehen. Andy fährt dann tatsächlich auch nach Hause, duscht sich, setzt sich ins Auto und stellt sich seelisch und moralisch darauf ein, dem Chef vom Zollamt einen zu blasen, damit das Festival halt stattfinden kann. Doch zu seinem Glück kommt es gar nicht so weit. Der Chef ist wirklich super nett und gibt ihm das Wasser einfach so, wenn er dafür einer der Ersten ist, der dann auch sein Geld bekommen wird.
Mhm.
Aber ja, so weit geht Billy tatsächlich.
Wild, dass der Typ es aber auch gemacht hat oder machen wollte.
Mhm.
Also, dass du irgendwie deine Vaterfigur und dein Role Model dazu bringen willst, sowas zu tun, finde ich schon krass. Also, gehst ja über Leichen, aber dass der dann auch noch bereit war, das tatsächlich zu machen, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber gut, der hat wahrscheinlich auch irgendwie, was weiß ich, wie viel Geld da reingepumpt. Ja, aber trotzdem, also, puh.
Das ist natürlich das extremste Beispiel gewesen, aber das zeigt nochmal, wie invested die Mitarbeiter einfach sind.
Ja, ja, klar.
Das ist krass, die hängen sich komplett rein, dass es irgendwie noch funktioniert. So, das Wasser ist gerettet, yay. Jetzt sind die letzten 24 Stunden vor dem Festival angebrochen. Wirklich niemand hat geschlafen, alle haben durchgearbeitet, als dann in der Nacht ein riesiges Gewitter ausbricht. Es regnet wirklich aus Eimern, alle Mitarbeiter brechen dann so wirklich auch in hysterisches Gelächter einfach nur noch aus. Zu dem Zeitpunkt war das Gelände ja einfach noch gar nicht fertig aufgebaut. Heißt, Matratzen lagen offen herum, Zelte standen offen. Die Matratzen sogen sich jetzt richtig mit Regenwasser und Schlamm durch den aufgeschütteten Sand auf. Die Zelte wurden überschwemmt. Einfach ein riesiges Chaos. Und dann, direkt am nächsten Tag, steht ja schon der erste Tag des Festivals an und die ersten Besucher landen um 6.20 Uhr auf den Bahamas.
Boah.
Übrigens nicht in Privatjets, wie versprochen, sondern in einer großen Passagiermaschine.
Ja, okay.
Aber das ist noch deren kleinstes Problem.
Ja, ich wollte gerade sagen, also damit könnte ich dann auch noch leben, aber...
Ja, Billys Team rastet jetzt wirklich aus, ne? Die können die Menschen unmöglich auf das versiffte Gelände lassen. Deshalb schließen die Angestellten kurzerhand den Campingplatz, um noch irgendwie da schnell ein bisschen Ordnung zu machen. Sie packen jetzt die ankommenden Leute in gelbe Schulbusse und fahren sie an eine Strandbar. Und viele Besucher sagen danach auch, das war noch die beste Zeit auf dem Festival. Das Team drückt den Festivalbesuchern jetzt Tequila-Flaschen in die Hände, damit die irgendwie betrunken werden und dann vielleicht ein bisschen entspannter auf die Situation am Campingplatz reagieren. Doch irgendwann werden die Leute halt unruhig und fragen auch nach, wo ist unser Gepäck, wann können wir in unsere Unterkünfte. Jetzt weiß Billys Team dann auch, okay, wir können die Menschen jetzt nicht länger vom Gelände fernhalten, einfach nach dem Motto Augen zu und durch.
Dass es so lange schon funktioniert hat, weil man nach so einem Flug will man ja auch irgendwie duschen, sich kurz fertig machen und alles Mögliche.
So, Nico, stell dir jetzt mal vor, versetz dich in die Lage rein, ja? Du hast dir für tausende Dollar Tickets gekauft, dich auf die Zeit deines Lebens gefreut, mit guter Musik, Sterne essen und einfach Luxus. Und dann wirst du in einem Schulbus endlich auf das Gelände gefahren. Und einige Leute waren an dieser Strandbar echt 8 Stunden. Und dann siehst du das. Jetzt kommt das nächste Bild.
Ja gut, also es ist tatsächlich schöner, als ich es mir vorgestellt hatte. Also von Luxus ist da überhaupt nicht zu sprechen. Das sind, wie du schon gesagt hast, diese großen Katastrophenzelte, also quasi wie so eine Art weißes Iglu. Und innen drin sind Betten und die sehen tatsächlich auch ganz nett aus. Für einen normalen Campingplatz würde ich sagen, ziemlich cool. Für Tausende von Dollar und nach 8 Stunden hinhalten und alles, wäre ich weiß nicht, würde wahrscheinlich Amok laufen. Also im übertragenen Sinne. Aber ja, natürlich, also Geld zurückfordern oder zumindest einen Anteil davon. Und ich finde es nur so lustig, weil da im Vordergrund von diesem Bild auch so eine Frau steht, die ihr Handy in der Hand hat und so richtig ungläubig irgendwie nach hinten guckt. Und du kannst richtig in ihren Augen sehen, das ist so, was ist das? So, wo sind wir hier reingeraten? So. Deswegen, ja, ich wäre wahrscheinlich auch verzweifelt einfach.
Ja, ich würde sagen, die Leute sind zu Recht schockiert auf jeden Fall. Die haben ja Luxusvillas am Strand oder glamouröse Zelte erwartet. Vor dem Headquarter auf der Insel bildet sich jetzt auch eine lange Schlange. Alles ist super unorganisiert. Die Leute trinken weiter Alkohol und warten hier teils tatsächlich auch wieder einige Stunden. Was macht Billy, um die Situation vermeintlich zu beruhigen?
Alkohol ausgeben.
Das auch. Und er dreht die Musik richtig laut, während sein Team halt irgendwie versucht, Ordnung in das Chaos zu bekommen und die Leute einzuchecken. Aber das dauert halt einfach alles sehr lange. Jetzt kommt wieder ein richtiger Billy-Move. Denn er stellt sich irgendwann einfach auf einen Tisch und sagt, wer eine Villa gebucht hat, nimmt sich jetzt einfach ein Zelt. Heißt so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und die Leute rasten jetzt halt einfach aus. Sie beginnen zu rennen, um irgendwie einen Schlafplatz zu bekommen, weil die checken halt auch, hey, es gibt nicht für alle Leute genügend Schlafplätze. Irgendwann schaukelt sich die Situation dann richtig hoch. Du hast gemeint, ja, vielleicht würdest du Amok laufen, ne? So schlimm ist es nicht. Aber die fangen dann halt zum Beispiel an, andere Zelte mit Messern aufzuschlitzen, auf Matratzen zu pinkeln oder Klopapier zu horten. Nikos Blick.
Warum? Also, du, so machst du die Situation ja für niemanden besser. Also, dass die dem weiter quasi so folgen und einfach, ne, also, ja, nimmt euch halt einfach ein Zelt, macht, was ihr wollt und die Leute dann, oh, scheiße, muss ich jetzt wirklich machen? Mhm. Alter, ich wäre auf dem Baum. Ich würde da überhaupt nichts mehr nehmen. Ich würde sagen, du zahlst mir jetzt den Rückflug.
Ja.
Aber dann auf Matratzen zu pinkeln und die wenigen Zelte, die eh schon da sind, aufzuschlitzen, sag mal.
Tja, aber
ein Fiebertraum.
Schau, ich habe gesagt, ich bringe einen Sommernachts-Albtraum mit, habe ich gesagt.
Ja.
Es sind ja nicht alle so, es sind einige Extreme, die dann halt auf Matratzen pinkeln und deshalb werden auch die meisten der Menschen immer verzweifelter und aber natürlich auch wütend und beginnen deshalb damit über das Festival zu tweeten. Einige Tweets sind dann auch echt viral gegangen, unter anderem Bilder und Videos von den Zelten oder einfach dem Chaos. Aber ein Bild besonders, und das zeige ich dir jetzt.
Da sieht man das 5-Sterne-Essen, das versprochen wurde. Also das war jetzt sarkastisch, weil wenn ihr euch das dann auf Insta anschaut, werdet ihr sehen, was ich meine. Das ist im Prinzip so eine weiße To-Go-Schaumstoff oder nicht Schaumstoff, aber dieses Plastik-Schaumstoff-ähnliche Ding, so ein Behältnis eben, was man im Restaurant bekommt mit 2 Scheiben Toast, einem sehr...
Schaut sehr lapprig aus, ja, finde ich, der Toast. Gell?
Dann Käse, aber der Käse ist auch nur so halb irgendwie auf dem Toast drauf und halb irgendwie so in so einem komplett anderen Bereich von dieser Box. Und ein Salat, der sehr unliebevoll zubereitet aussieht. Und das Bild ist in einem Tweet eingebaut. Das waren noch Zeiten, als man tweeten konnte, aber ja. und dann steht drüber, the dinner that Fyre Festival promised us was catered by Stephen Starr is literally bread, cheese and salad with dressing. Ja. Also das wunderschöne 5-Sterne-Essen, was wahrscheinlich so nicht mal an einer Tankstelle verkauft werden würde.
Genau, da hat sich jemand wirklich gar keine Mühe gegeben. Und dieses Bild ist dann echt komplett viral gegangen, war dann in der New York Times. Alle haben sich darüber lustig gemacht und es ist irgendwie so richtig Sinnbild für dieses Festival geworden. Wir sind ja mitten im kompletten Chaos jetzt, ne?
Ja.
Und am nächsten Tag sagt der Booker dann jetzt auch tatsächlich einfach alle Auftritte von den Künstlern ab. Und das ist dann auch das erste und einzige Mal, dass Billy irgendwie emotional wird und Tränen in den Augen hat. Die Festivalbesucher haben es dann am Morgen auch irgendwie geschafft, sich bis zum Flughafen durchzukämpfen. Die meisten haben gar nicht oder nur sehr wenig geschlafen. Sie sind dehydriert und haben Hunger. Der kleine Flughafen ist jetzt aber natürlich auch maßlos überfüllt. Die sind ja gar nicht vorbereitet auf tausende Menschen auf einen Schlag. Und die Flughafenmitarbeiter wissen sich auch nicht anders zu helfen und sperren die Festivalbesucher einfach in Warteräume. Währenddessen ist das Fyre Festival in den USA schon Thema in Talkshows und natürlich auch in den sozialen Medien. Du kannst es dir jetzt vielleicht vorstellen, das Mitleid bei den meisten hält sich in Grenzen. Die Schadenfreude ist dagegen sehr hoch. Gerade weil die meisten Besucher halt einfach so als Rich Kids abgespeichert werden. Klar, du kannst dir ein Ticket für tausende Dollar leisten, ne?
Ja, ja, das ist ja genau das. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt die arme Bevölkerung getroffen hat. Mhm. Aber trotzdem, also kann ja auch sein, dass jemand sich einfach gedacht hat, oh, ich habe jetzt 2 Jahre auf den Urlaub gespart, jetzt kommt das, jetzt kann ich mir einfach das gönnen. Also es ist ja nicht ausnahmslos jeder da, der gesagt hat, ja, ich habe das Geld von Papa bekommen, ich mache das jetzt. Sondern das sind ja wahrscheinlich dann auch Leute, die sich dann selber irgendwie was aufgebaut haben, die sich das verdient haben oder Leute eben, wie gesagt, die gespart haben auf einen Urlaub und das Geld jetzt halt dann dafür verwendet haben, weil sie gedacht haben, oh, mein Lieblingsartist und luxuriös und 5 Sterne und dafür kann ich das ja dann ausgeben.
Vor allem, ich muss auch ganz kurz sagen, Billy hatte echt massives Glück, dass niemandem was passiert ist. Also da hat sich niemand verletzt, da ist niemand gestorben, was ja durchaus hätte sein können, weil diese Situation so krass am Eskalieren war.
Ja, ja, und also, betrunkene Leute mit Schlafentzug und hungrig.
Felsklippen.
Also, ja, ja, das ist, stimmt, Baustelle oder ungesicherte Baustellen. Also ja.
Du hast jetzt schon über arme Menschen auch gesprochen, weil was jetzt tatsächlich schlimm ist und welche Leute sich tatsächlich in einer schlimmen Lage befinden, sind die ganzen lokalen Arbeiter vor Ort auf den Bahamas, die für das Festival die letzten Wochen jeden Tag durchgearbeitet hatten und immer noch kein Gehalt bekommen haben. Die merken jetzt halt auch, shit, wenn das Festival den Bach runtergeht, bekommen wir kein Geld. Deshalb hortet sich jetzt eine Gruppe von circa 30 Arbeitern vor dem Headquarter zusammen und fordern eben, dass sie bezahlt werden. Irgendwann drohen sie dann sogar damit, Geiseln zu nehmen, um dann Lösegeld zu erpressen. Die sind halt echt verzweifelt.
Ja, ja, klar, verstehe ich. Weil, also gut, Geiseln und Lösegeld verstehe ich nicht, aber...
Ja, das ist krass.
Ja, ja, aber ne, das ist ja auch dann, die Leute haben einfach auch dann wahrscheinlich nicht so viel und sind darauf angewiesen, auch ihre Familien zu ernähren.
Die meisten Arbeiter waren tatsächlich Tagelöhner, die da halt Wochen rein investiert haben und noch kein Geld bekommen haben.
Ja.
Wir erinnern uns an Andy. Der erzählt später, dass er sich zuerst auf so einer Dixie-Toilette versteckt hat und es dann irgendwann geschafft hat, auf die Rückbank eines Autos zu springen, weil er so Angst vor diesem Mob hatte, dass ihm irgendwas passiert. Billy ist die ganze Zeit nicht da, während alles so eskaliert. Was glaubst du, wo ist Billy die ganze Zeit?
Abgehauen, irgendwo hingeflogen wahrscheinlich. Weiß ich nicht.
Ich weiß leider auch nicht genau, wo Billy ist, aber unter den Mitarbeitern kursieren Gerüchte, dass er in der Zeit auf einer Yacht gechillt hat.
Stark.
Jo. Einige Mitarbeiter hatten, oh, wolltest du noch was sagen?
Nee, alles gut. Ich wollte nur noch sagen, dass er ja nicht über Probleme spricht. Also er lässt sich's gut gehen.
Ja, also es ist halt schon auch eine krasse Situation. Einige Mitarbeiter hatten laut eigener Aussage danach Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Unter anderem hat sich nach dem Desaster dann auch Bella Hadid bei ihren Fans entschuldigt. Demnach sei sie fest davon ausgegangen, dass das Festival für alle eine großartige und unvergessliche Erfahrung werden würde, weil klar, die waren halt auch angepisst. Ja. Die größten Stars haben dafür Werbung gemacht. Dann ist es so in die Hose gegangen.
Oh gut, die konnten das ja auch nicht wissen. Also nee. So sehr ich so Influencer und so nicht unbedingt in Schutz nehmen will, wenn sie einen Mist verzapfen. Aber niemand wusste ja, was das dann tatsächlich für ein Ausmaß annehmen wird.
Natürlich, du wirst als Model gebucht, wirst bezahlt, eben. Dein Job ist vorbei.
So. Ja.
Jetzt nimmt dann auch das FBI die Ermittlungen gegen Billy McFarland auf und hat in dem Zug dann auch die Angestellten von Fire Media befragt. Und dann bekommt Billys Team erstmal überhaupt das Ausmaß seiner Lügen mit. Unter anderem, dass Billy rund 100 Investoren betrogen hat und alles sehr viel besser dargestellt hat, als es tatsächlich ist. Auf die Art und Weise hat er 27 Millionen Dollar zusammenbekommen. Beispielsweise hat er vorgegeben, Drake für 100.000 Dollar gebucht zu haben, obwohl Drake ja nicht mal im Line-up war. Außerdem hat er behauptet, er hätte Facebook-Aktien im Wert von 2,5 Millionen Dollar, obwohl er gerade mal welche im Wert von 1.500 Dollar hatte. Seine Angestellten fühlen sich jetzt halt echt krass verraten. Die hatten ja bis zum Schluss für das Festival gekämpft und wirklich irgendwie gedacht, sie seien alle eine Familie.
Die haben sich ja auch voll reingehängt. Also ja. Das überhaupt dann in dem Ausmaß so möglich zu machen, ist ja schon eine krasse Leistung auch.
Und ich habe ja schon von den Menschen auf den Bahamas vor Ort erzählt. Die waren halt echt besonders hart betroffen. Viele Arbeiter sind einfach nicht bezahlt worden. Einige lokale Arbeitgeber haben dann ihren Angestellten aus eigener Tasche die Gehälter bezahlt. Und die haben auch nicht viel. Und es waren teils mehrere 10.000 Dollar dann. Zwischenzeitlich ist Billy jetzt für eine Kaution in Höhe von 300.000 Dollar wieder auf freiem Fuß. Und komischerweise, nachdem er wieder freigekommen ist, bekommen Menschen, die sich Tickets für das Fire Festival gekauft haben, regelmäßig ominöse Mails, in denen zum Beispiel VIP-Tickets für die Met Gala, für Coachella, für Victoria's Secret Shows oder Treffen mit Taylor Swift angeboten worden sind. Laut FBI haben insgesamt 18 Menschen 100.000 Dollar für diese Tickets ausgegeben, die es nachweislich nie gab. Zum Beispiel hat Taylor Swift schon öfter öffentlich gesagt, dass sie keine Meet and Greets macht oder man kann einfach keine Tickets für die Met Gala kaufen. Da wirst du eingeladen, aber du kannst keine Tickets dafür kaufen. Und dann kommt eben heraus, die Daten von den Fire Festival Ticketkäufern wurden für diesen Betrug eben genutzt. Heißt, Billy hat den Scam durchgezogen, während er auf Kaution draußen war.
Hat er das irgendwie verkauft an irgendwelche Betrüger oder, also die Daten, oder hat er die selber versucht zu betrügen?
So genau konnte ich das nicht rausfinden. Das war aber so, er war da schon mit Teil des Betrugs.
Okay, ja. Ja, so oder so. Ja. Ist ja auch letztendlich egal. Ist einfach kackendreist.
Im Jahr 2018 startet dann der Prozess gegen Billy McFarland. Ein New Yorker Gericht verurteilt Billy dann unter anderem wegen Betrugs zu einer Haftstrafe. Wollen wir nochmal versuchen, dass du rätst?
Ja. Wie hoch die Haftstrafe ist?
Ja.
Na gut, wie viel in Deutschland wären es, weiß nicht, 5, schätze ich mal. Also in den USA 15 Jahre, 20? Höher, niedriger?
Dann hatte Billy Glück, weil er wurde nur zu 6 Jahren Haft verurteilt.
Ah ja.
Aber außerdem muss er auch noch 26 Millionen Dollar Entschädigungssumme zahlen. Ja, das war es jetzt prinzipiell mit Fire Festival One. Ich habe ja gesagt, es ist auch noch einiges Neues passiert, gerade in den letzten Wochen. Billy kommt wegen guter Führung nach 4 Jahren im März 2022 raus. Was glaubst du denn, was hat er gemacht, während er im Gefängnis war?
Welche Leute betrogen wahrscheinlich.
Er hat das Fire Festival 2 geplant.
Diesmal ein echtes, oder?
Das Fire Festival sollte eigentlich jetzt dieses Jahr, Ende Mai, Anfang Juni, also vor 2-3 Wochen, stattfinden. Was es Surprise nicht getan hat. Im Februar dieses Jahres hat sich das bei Billy im Interview mit der NBC-Moderatorin Savannah Sellers aber noch so angehört. Hören wir in das Interview rein.
So we're going to have artists across electronic, hip-hop, pop and rock. However, it's not just music. We might have a professional skateboarder do a demonstration. We might have an MMA champion teach you techniques in the morning. And
you say we might have. Are any of these for sure haves? Are they booked?
So I think what makes Fyre so cool is that we are selling the experience of Fyre. I want to be one of the first festivals that can sell out with no artists.
Okay, also er hat gesagt im Prinzip, dass sie vielleicht einen Skateboard-Profi haben und vielleicht einen MMA-Star, der irgendwelche Techniken beibringen kann. Und dann hat die Frau gefragt, die Interviewerin, ob das denn alles nur vielleicht sind oder ob er irgendwas sagen kann tatsächlich, ob das irgendwas überhaupt so ist. Und dann hat er gemeint, ja, er möchte die Fyre-Erfahrung verkaufen und das erste Festival sein, das quasi ausverkauft wird ohne Artists.
Ohne dass ein Line-Up steht, genau. Ja, genau. Und ich find's hilarious.
Ja, vor allem, dass er das noch versucht, irgendwie gut zu reden. Also, dass er im Prinzip sagt, er ja, also, ich stell mir das so vor, ob's klappt, steht in den Sternen, aber kauf das Ding, weil es ist, ich bin cool. So nach dem Motto.
Vor allem, nachdem das erste Festival halt so grandios in die Hose gegangen ist, dass er sich da dann wieder so hinsetzt und das so einfach straight raus erklärt, so, ja, klar.
Ja, ja, das ist.
Wird der erste sein, der ein Festival ausverkauft, ohne dass ein Line-Up steht.
Ja.
Ja, das Fyre Festival Tum sollte dieses Mal in Mexiko auf der Insel Isla Mujeres stattfinden. Die Ticketpreise sind von $1,400 bis zu $1,1 Millionen gegangen. Für das Prometheus-Ticket sollten Käufer dann unter anderem einen Privatchauffeur, Zugang zur Bühne, eine exklusive Bucht und besondere und intime Dinner bekommen.
Besondere und intime Dinner.
Besondere und intime Dinner.
Was bedeutet denn intim?
Das weiß ich nicht. Ich konnte mir das Prometheus-Ticket leider nicht leisten.
Schwach.
Ja. Doch die Kommunalverwaltung von Isla Mujeres sagt dann im Februar, also 3 Monate vor dem Festival, dass kein Antrag für ein Festival eingegangen sei, geschweige denn bestätigt wurde.
Mhm.
Das kannst du dir echt nicht ausdenken, aber wieder wird hektisch nach einer Alternative gesucht. Dann sollte Fyre 2 in der Küstenstadt Playa del Carmen stattfinden. Doch auch hier sagt die Kommunalverwaltung das Gleiche. Sie habe noch nie etwas von dem Festival gehört und auch hier sei kein Antrag eingegangen.
Sehr gut. Also, er hat überhaupt nichts gelernt.
Billy sagt, es sei alles ganz anders gelaufen. Demnach hat es sogar eine Pressekonferenz gegeben, in der Verantwortliche der Stadtverwaltung darüber berichtet haben, dass es eben das Festival in der Stadt geben wird. Billy geht davon aus, dass die Bürgermeisterin unter Druck gesetzt wurde. Billy sagt auch, dass es Beweise gibt. Demnach wurde die gesamte Pressekonferenz zum Beispiel für eine zweite Doku gefilmt. Weiß ich jetzt nicht, also die Kommunalverwaltungen sagen das, Billy sagt das.
Ja, aber das lässt sich ja ganz einfach beweisen dann. Also wenn es dann eine Pressekonferenz gegeben hat, dann hätten ja auch irgendwelche Journalisten, die ja dann vor Ort sind, mutmaßlich, hätten ja dann sagen können, hä, nee, da gab es doch eine Pressekonferenz.
Ja, ich habe nur das Interview von, da hören wir auch gleich noch einen Ausschnitt draus. Da hat er halt gemeint, er darf die Bilder noch nicht veröffentlichen.
Ja, ja, aber wie gesagt, ist mein, ne,
bei Pressekonferenz dann, kommen Journalisten hin, die schreiben Artikel, veröffentlichen
genau,
den.
Ja, ja, und wenn, ne, die müssen ja überhaupt nichts veröffentlichen, aber wenn ich, ne, auf eine Pressekonferenz gehe und dann davon keine Inhalte verwende, gibt's ja manchmal, dann kann ich aber trotzdem, wenn ich ja irgendwie lese, dass die Kommunalverwaltung das und das sagt und der Billy in dem Interview das und das sagt, dann kann ich da ja theoretisch auch mit ans Licht gehen und darüber einen Artikel schreiben oder einen Bericht machen, um zu sagen, nee doch, also die Pressekonferenz hat's gegeben oder nee, nee, die Pressekonferenz ist Schmarrn und bitte kauft keine Tickets.
Ja.
Also das wäre an sich schon eine Berichterstattung wert. Und in dem Zug, wenn halt niemand sagt, hey, die hat aber was anderes auf der Pressekonferenz gemacht oder gesagt, würde ich dem Billy nicht unbedingt glauben. Aber okay.
Ja, alles wieder sehr shady.
Ja.
Jetzt gab es also wieder keine Location. 2 Monate vor dem Festival. Mitte April haben die Ticketkäufer dann die Info bekommen, dass das Festival auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Also hat er offensichtlich doch was draus gelernt. Und das sagt Billy dazu in einem Interview mit dem YouTuber Voidzilla.
Fyre Festival 2 is still happening. The date has not been set. We have an offer, you know, locally in the New York City area to do it on the same dates. And then we've also have a couple of different Caribbean island countries that the team is doing site visits with over the next couple of weeks. So the location would determine the dates, and that would obviously determine if it's postponed. If we're picking a new Caribbean country, if it's a, you know, a Belize, a Honduras, a Turks and Caicos, something like that, we would certainly postpone the event to allow us to build it out. If it's something more local, then we would try to keep the same dates. In the meantime, ticket holders are being refunded. So we are certainly refunding people and hoping they will, you know, rebuy once Fyre Festival 2 is announced.
Aha, also um das dann nochmal kurz auf Deutsch zusammenzufassen. Er sagt, Fyre Festival 2 wird auf jeden Fall stattfinden. Sie sind halt gerade auf der Suche nach einer Location. Und je nachdem, wo die dann ist, wird halt dann auch der Zeitrahmen oder der Termin bekannt gegeben. Wenn es jetzt, also sie schauen sich zum Beispiel andere karibische Länder an, aber auch irgendwie Honduras hat er genannt. Und wenn es halt irgendwie dann da in der Nähe irgendwo ist, dann werden es dieselben Daten, dieselben Termine, wenn es irgendwo weiter weg ist, also eben wie Honduras.
Ja, aber der Termin ist ja schon verstrichen, also wir wissen, es hat nicht stattgefunden.
Ja, obviously. Ja. Aber ja, der hat er so
gesagt. Ja, das stimmt, hat er so gesagt, ja.
Genau, und immerhin sagt er es zumindest, dass die Ticketinhaber das Geld zurückbekommen und sie dann hoffen, dass sie, wenn es dann feststeht, sich nochmal Tickets kaufen. Was ja in der Theorie gut klingt. Also, was heißt in der Theorie, wenn er es wirklich macht? So ganz glauben tue ich dem Typ irgendwie nichts, aber wenn er es macht, klingt es zumindest normal. Also nicht mehr gut, aber einfach normal. Wie man's
einfach
halt macht.
Normal, ja, ja. Wenn ein Festival verschoben wird, sollte man sein Geld zurückbekommen.
Ja, genau. Ja, ich will gar nicht sagen, dass das dann gut klingt, weil das ist einfach normal.
Ja. So, was glaubst du? Wird das Festival irgendwann stattfinden?
Ich bisher wahrscheinlich noch nicht.
Nur vielleicht kurz, in dem Interview sagt Billy unter anderem, dass 500 Tickets verkauft worden sind und tatsächlich auch zweimal das 1-Million-Dollar-Ticket. Ein Käufer hat allerdings die Buchung nach ein paar Wochen storniert. Aber einer hat anscheinend immer noch ein Prometheus-Ticket. Aber jetzt kommt's. Einen Tag nach dem Interview gibt Billy dann auf Instagram bekannt, dass Fyre Media verkauft werden soll. Mhm. Mittlerweile hat sich wohl der Gründer des Streaming-Anbieters TrueBlue die Namensrechte am Fyre Festival gesichert und er will daraus wohl einen Musik-Streaming-Dienst machen.
Ja, okay.
Das war's mit Fyre Media tatsächlich. Das war mein erster Skandal. Es Geil. Ist mir gelungen, einen lustigen und fluffigen Skandal mitzubringen.
Ja gut, wenn ich jetzt an die armen Arbeiter denke.
Ja, das stimmt.
Aber fand ich sehr amüsant. Sehr bizarr einfach.
Oder? Also, wie viel kann schieflaufen?
Ja, was heißt schieflaufen? Der Typ lebt ja in einer komplett anderen Realität. Also das zuerst so in den Sand zu setzen, weißt du, so die grundsätzliche Idee, ich meine, das hat ja alles angefangen mit diesem Tinder für Artists, ne, ja, wo du dann eventuell deinen Lieblingsartist buchen kannst. So, das ist ja grundsätzlich, wenn man sagt, kann man machen, ne, so ist eine gute Idee, wenn du dir dein Business damit aufbauen willst. Und dieses Festival war ja als Promo-Aktion geplant.
Massiv schiefgelaufen, würde ich sagen.
Ja, ja, Vollgas. Aber weißt du, das ist ja alles an sich, es ist ja eigentlich eine gute Idee. Zumindest, wenn du dann das nötige Kapital hast, die Investoren hast, die er ja offensichtlich hatte. Aber sich dann halt so massiv zu verkalkulieren und dann so blind zu sein, nicht die Reißleine zu ziehen. Ich meine, klar, du setzt halt Millionen von Dollar in den Sand, aber wenn du sowas machst, wäre es halt, glaube ich, schon hilfreich, sich die Kosten im Voraus aufzuschreiben, dann vielleicht nicht in den ersten Sekunden eines Werbevideos gegen den Mietvertrag deiner Insel
zu verstoßen. Also das war halt echt dämlich.
Ja, also.
Also das war echt dämlich. Vor allem, ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Festival organisiert.
Habe ich jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung mit, ja.
Ich glaube, es ist auch einfach echt normal, dass du so eine Versicherung abschließt. Falls halt irgendwas passiert. Ich meine, nachdem dieses Gelände einfach überschwemmt worden ist, halt für solche Sachen, ganz davon abgesehen, dass sonst auch alles schiefgelaufen ist, beziehungsweise schlecht geplant war.
Ja.
Aber ja.
Ja, stimmt. Das wär eigentlich sogar der perfekte Grund gewesen, um zu sagen, wir sagen das jetzt ab. Also da wärst du nochmal richtig sauber rausgekommen, wenn du gesagt hättest, sorry Leute, unvorhersehbares Ereignis, die Sachen sind überschwemmt, kommt nicht, wir erstatten euch das oder wir verschieben das Festival. Das war ja die Gelegenheit, um sauber aus dieser Sache rauszukommen. Weil einfach dann zu sagen, wir verschieben das, wer sein, ne, Tickets bleiben gültig und dann sich das ganze Zeug nochmal gescheit zu planen.
Ja.
Gut, und dann diese Sache mit dem Zollchef und alles andere, das ist ja auch nochmal absurd, aber fand ich aber sehr.
Der arme Andy.
Ja. Fand ich aber tatsächlich sehr cool. Und jetzt, wo ich die Geschichte gehört habe, habe ich glaube auch irgendwann mal drüber gelesen. Einmal kurz, aber der ganze Fall war mir nicht bekannt. Also,
ja, 2017 war das schon echt groß überall. Mhm. Und dann als Netflix hat, glaube ich, Gott, wann ist die Doku rausgekommen? Vor 2-3 Jahren?
Keine Ahnung.
Sorry, weiß ich gerade nicht genau, ist ja auch wurscht. Aber dann hat das eben nochmal so
Wellen geschlagen.
Genau.
Ja. Ja, klar, aber wie gesagt, gehört hatte ich es mal irgendwo entfernt, jetzt wo ich die Geschichte komplett kenne, aber die ist ja tatsächlich sehr absurd.
Ja, voll.
Ja. Gut, dann vielen Dank.
Sehr gerne. In 2 Wochen bist du dran mit deinem ersten True Crime Fall.
Genau. Ihr könnt gespannt sein.
Gibst uns dieses Mal einen Hinweis. Ich habe uns auch einen Hinweis gegeben letztes Mal.
Ja, amüsant ist es nicht. Oder fluffig.
Ja, und gut.
Also er hat natürlich auch was mit Sommer- oder Sommernachtstraum zu tun und spielt auf einer Insel, kann ich sagen.
Auch auf einer Insel?
Spielt auch auf einer Insel, ja.
Geilo.
Ja.
Okay, ich freue mich.
Ist auch ein bisschen absurd, also, aber ja.
Ich freue mich.
Ja, genau, also Donnerstag in 2 Wochen, mein erster True Crime-Fall. Hab Bock.
Wenn ich ihr wärt, würde ich wieder reinhören.
Ich würde auch absolut einschalten.
Genau, vielen Dank, dass ihr jetzt zugehört habt. Wir freuen uns über jede Bewertung, alles, über konstruktive Kritik.
Vorschläge für Themen.
Ja, genau.
Und natürlich auch, wenn ihr die Bilder anschaut von Ja Rule und Billy, von dem Festivalgelände, von der verdutzten Frau vor den, in Anführungszeichen, Luxuszelten und dem 5-Sterne-Essen, das definitiv diesen Namen verdient hat.
Ja.
Gibt's alles auf Instagram, Schatten und Skandale, zusammengeschrieben, einmal durch. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut und hören uns in 2 Wochen wieder.
Ich freue mich.
Ich mich auch.
Bis dann, ciao.
Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.